Ich habe uns einen Text rausgesucht, über den ich predigen mag, oder über eine Begebenheit, die steht in 1. Samuel Kapitel 30. Und wir möchten hier mal folgende Verse lesen. Ich werde nicht alles lesen, aber mal einiges. Ich hoffe, die Dinger sind da, die Bibel, die Verse. Wir lesen hier mal. Kurz zur Vorgeschichte. Der David hat Goliath besiegt, das ist schon passiert, wurde auch schon zum König von Samuel gesalbt, so ganz im Verborgenen. König Saul wurde von Gott verworfen, weil er nicht Gott gehorsam war. Und trotzdem musste David mit ungefähr 600 Gefolgsmänner aus dem Herrschaftsbereich Sauls flüchten. Und war also nicht in Judäa, sondern ist so mehr runter Richtung die Negev-Wüste bei Beersheba. Und da hat er im Philisterland eine Ortschaft zugeteilt bekommen, und zwar hieß die Ziklag. Und da durfte er leben, und für ihn war klar, wenn ich da also aus dem Herrschaftsbereich Sauls gehe, dann verfolgt er nicht mich weiter und will mich töten. Weil David wusste, auch wenn ich von Gott gesalbt bin, muss ich nicht selber jetzt hier die Königsherrschaft ergreifen und an mich reißen, sondern sie wird mir gegeben werden, irgendwann. Jetzt ist er da unterwegs gewesen mit seinen Gefolgsleuten. Die Stadt Ziklag war nicht befestigt. Das war eigentlich wie so ein Campieren auf freiem Feld, kann man so sagen. Eine Art Campingplatz war das. Und die Männer hatten ihre ganzen Familien, Hab und Gut dort in Ziklag, dort der Ortschaft, so, wahrscheinlich war da irgendwo ein bisschen Wasser, ein paar Bäume, und da hatten die so Campingplatz. Und diese David mit seinen 600 Leuten war unterwegs mit den Philistern, nicht gegen sie kämpfend, sondern er hat ja da Schutz gesucht im Philisterland. Und jetzt kommen sie aber hier wieder zurück. Und da heißt es ab Vers 1, als David nun mit seinen Männern am dritten Tage nach Ziklag kam, waren die Amalekiter eingefallen in Südland und in Ziklag und hatten Ziklag eingenommen und mit Feuer verbrannt. Und hatten die Frauen und alles, was in der Stadt war, klein und groß gefangen genommen. Sie hatten aber niemanden getötet, sondern sie weggeführt und waren abgezogen. Als nun David mit seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer verbrannt war und ihre Frauen, Söhne und Töchter gefangen waren, erhoben David und seine Leute, die bei ihm waren, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids waren gefangen genommen worden, die Ahinoam, die Jezreeliterin, und Abigail Nadabs, also Witwe war das. Und David geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten, denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott, und sprach zum Priester Abiathar, dem Sohn Abimelechs, bringe mir den Ephod her. Und als Abiathar den Ephod zu David gebracht hatte, befragte David den Herrn und sprach, soll ich dieser Schar nachjagen und werde ich sie einholen? Er sprach, jage ihr nach, du wirst sie einholen und die Gefangenen befreien. Bis hierher mal, was für eine seltsame, was für eine spannende Geschichte. David, Anführer von 600 Leuten, die so, das waren jetzt nicht unbedingt treue Soldaten, sondern auch verruchte Männer, die sich ihm aber angeschlossen hatten. Und sie hatten so ein seltsames Dasein gefristet. Die sind quasi einerseits auf der Flucht gewesen, andererseits wie so Söldner sich von den verschiedenen Königen anwerben lassen, um auch ihren Schutz zu genießen. Jetzt kommen die zurück an diesen Campingplatz in Ziklag. Und erleben Familien, Kinder, alle weg. Woher wussten die, dass keiner getötet wurde? Lag keiner rum. Weil es ist ja keiner so dumm und nimmt eine Leiche mit. Damit erschwerst du dir deinen ganzen Transport nur. Und dann heißt es da, da erhoben David und die Leute, die bei ihm waren, ihre Stimme in Vers 4 und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Gab es schon mal bei dir eine Situation, wo du geweint hast, bis du nicht mehr weinen konntest? Bis eigentlich sogar die Kraft zum Weinen nicht mehr da war. Keine Tränenflüssigkeit mehr da. Total verzweifelt, total hoffnungslos, an einem Punkt gekommen, wo du sagst, jetzt ist alles aus. Und bei David war es ja nicht nur so, dass sie sich so dann gegenseitig angeguckt haben, aufgerappelt haben, so, ja und was machen wir jetzt? Sondern es war auf einmal so, dass nicht nur er selber diesen Schmerz des Verlustes seiner Familie verkraften musste, sondern auf einmal auch noch mit der Bitterkeit und dem Zorn und dem Unmut seiner Gefolgsleute so, und du bist schuld und dich werden wir jetzt dafür steinigen. Was für eine Situation, es gibt keinen Ausweg, scheinbar, aus dieser Situation. Und ich stelle fest, und jeder von uns hat so Momente vielleicht schon mal gehabt, vielleicht kennst du das, dass du an genauso Punkten schon warst in deinem Leben. Es gibt Krisenzeiten, und wie wir darauf reagieren, wird sich in der Zukunft, für die zukünftige Zeit neu oder das bestimmt, wie deine Zukunft laufen wird. Und ich mache uns Mut und ich sage dir und mir, so wie du dich in Krisenzeiten verhältst, schreibst du deine Geschichte neu für die Zukunft. Du kannst Dinge neu festlegen für die Zukunft, obwohl es, ich weiß nicht, was richtig war, 2001. Wir wissen nur, dass damals der Angriff gegen Irak und weil hier wirklich die Massenvernichtungswaffen und der Terror und so weiter ist, das war alles nur Luftblase. War das die richtige Art vorzugehen? Wir haben geweint über viele Menschen, die im World Trade Center umgekommen sind. Wir waren mit betroffen. Ich kann mich erinnern, wie ich damals vorm Fernseher saß und noch live miterlebt habe, wie in den zweiten Turm das Flugzeug rein ist. Und ich dachte mir, das kann doch nur ein Hollywood-Film, das kann doch gar nicht echt sein. Ich weiß von Freunden von mir, er ist Controller gewesen in einer großen Firma. Sie hatte so echt Spaß dran gehabt und hat gesagt, Mensch, ich würde gern einfach so ein Geschäft aufmachen, so mit sportlicher, eleganter Mode, die einfach, die bequem ist, die passt, die preislich schon etwas gehoben ist, aber noch nicht überteuer. Und die haben das erste Geschäft eröffnet und das lief so gut. Und dann haben sie ein zweites eröffnet und ein drittes und die liefen so gut. Und dann haben sie innerhalb von 6 Monaten nochmal weitere 12 Filialen eröffnet. Das war damals in Österreich. Und er sagte, wir waren nur noch am entsprechende Räume suchen, Mietverträge, Personal anstellen. Und wir dachten, wir starten voll durch, machen die Riesenkette. Vegasport hieß es damals in Österreich. Und er sagte, und innerhalb von wenigen Wochen, Monaten waren wir komplett pleite. Alles weg, alles Geld weg, zahlungsunfähig, in den Konkurs gegangen. Wir hatten doch gedacht, wir sind mit Gott unterwegs. Also sie waren damals schon Christen, sie hatten auch in ihrer Zeit, auch wo sie diese Ladengeschäfte aufgebaut haben, sich auch immer wieder seelsorgerlich um Menschen, gestrandete Menschen gekümmert, die im Suchtbereich Probleme hatten. Und auf einmal alles weg. Vielleicht kennst du das, du bist als Christ unterwegs, du bist mit Gott unterwegs gewesen und ich weiß nicht, was ist dein persönliches Zicklack, wo du jetzt bist oder schon mal warst und sagst, ich habe die letzte Träne geweint, ich dachte, ich bin noch als Kind Gottes unterwegs und ich stehe jetzt vor dem Nichts und die Menschen sind noch voll gegen mich, die dich eigentlich anführen sollte. Genau das erlebte David. Und ich glaube, wir alle kennen so ein Ziklag, das für uns persönlich ein Ziklag ist, wo wir auch bis heute vielleicht drüber nachdenken. Ich mag da gar nicht drüber nachdenken. Ich habe es verdrängt. Und wir stellen fest, jeder von diesen, also es waren in dem Fall 601 Menschen, die dort zurückkamen, an den Campingplatz gesehen haben, alles nichts. Alle haben geweint, 601 Menschen haben geweint und 600 Leute davon waren voller Zorn und Bitterkeit und voller Groll gegen Gott, gegen den Anführer und waren bereit, auch noch einen Mord zu begehen. Man muss sich mal diese Situation vor Augen führen. Verbittert zu reagieren, ist das, was der Mainstream macht, was die meisten machen. Es ist, stell dir vor, das ist ja nur ein kleines Thema, Babenhausen, nächstes Jahr soll kein Schwimmbad mehr eröffnet werden, weil die Finanzen einfach blank sind. Jetzt möchte ich auch mit meinem Kind dorthin gehen, dann kann ich verbittert reagieren und sagen, die haben das verbockt und deswegen kann der mein, merkt ihr, Bitterkeit, ich könnte jetzt da richtig mich reinsteigern. Ich weiß nicht, was bei dir vielleicht Dinge ist, wo du sagen kannst, das macht doch jeder so, so geht's jedem. Es waren nicht 601 Leute verbittert, sondern nur 600. Und dann heißt es hier ganz spannend in dem Vers 5, Vers 6 im zweiten Teil, die Menschen möchten ihn umbringen und dann heißt es hier im Teil B, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und jetzt möchte ich uns aber folgenden Gedanken hierzu geben. Da steht nicht, Gott stärkte David. David stärkte sich in dem Herrn. Wir singen manchmal unsere Gebete, Herr, mach du, dass ich wieder Mut habe. Herr, mach du die Situation besser. Herr, mach du. Überhaupt nicht. David hat nicht gesagt, Herr, mach du, sondern David stärkte sich im Herrn. Nicht Gott stärkte David. Was für ein interessanter Gedanke. In Epheser 6, Vers 10 heißt es, zuletzt seid stark in dem Herrn, ruft Paulus aus und sagt, seid stark in dem Herrn und in Macht seiner Stärke. Dann heißt es weiter, zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten, nämlich mit dem Herrn der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Ich habe gerade neulich von über Billy Graham Folgendes gelesen. Im ganz hohen Alter sagt er, eins der größten Probleme der heutigen Christenwelt ist auch, dass sie den Teufel eigentlich ignorieren wollen oder wegleugnen. Und das ist mit das größte Waffe des Teufels, sich selber ja als nicht für, da bin ich nicht für verantwortlich, mich gibt es eigentlich gar nicht. Und auf einmal richtet sich unser Hass gegen Menschen, anstatt zu merken, und hier aber Vers 10 vor allem, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Römer 12, Vers 2 heißt es, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, so wie die 600 Leute reagieren, sondern ändert, das habe ich jetzt eingefügt mit den 600, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Leute, wir können entscheiden, wir können uns entscheiden, ob wir bitter werden oder stärker. Und das sage ich als jemand, der an dem Punkt echt Lektionen wie David lernen möchte. und nicht sagen kann, ey, es ist voll gechillt, vor allem wenn ich die Leute mit Händen tragen und so und da so Stage Diving machen kannst, so als Rockstar und dann so hineinrufen, ich liebe euch alle. Da ist die Welt sowas von in Ordnung. Aber wie, wenn du auf einmal ganz allein da stehst und die, mit denen du denkst, das sind meine Gefolgsleute, sind auch noch im Wunder und sagen, weißt du was, eigentlich hast du es verbockt. Wir können uns im Herrn stärken. David hat es vorgemacht und wir können entscheiden, ob wir nämlich über die Situation bitter werden oder, und das ist interessant, was hier David dann als nächstes macht. Vor 2,5 Wochen bin ich bei einem Frühstück in Erzhausen gewesen auf Beröa und die jungen Studenten, also jetzt guckt keiner rum, aber ein paar Studenten sind heute unter uns. So, wir haben eine Vorstellungsrunde gehabt und mich haben 2, 3 Sachen total bewegt. Und zwar durften sich die Studenten kurz vorstellen, wo sie heißen, wo sie herkommen und was ihnen auf dem Herzen ist. Und haben 2 oder 3 Leute gesagt. Eine sagte, ich weiß, wer mein Papa ist und ich möchte, dass andere das echt auch kennenlernen. Und ein anderer sagte dann so, ich möchte, dass die Menschen echt begreifen, wer Gott ist. Also so richtig, wer ist eigentlich Gott? Mit wem haben wir es denn zu tun? Und manchmal sind wir Christen ja auch da wie blockiert und denken, Gott ist so dieser Spaßverderber, diese Spaßbremse, dieser, der uns ja doch nur immer guckt, wenn wir irgendwo eine Sünde gemacht haben, haut uns drauf und sagt, anstatt zu merken, hey, Gott ist doch einer, der in die Freiheit uns führt. John Lennox sagte Folgendes, er sagte, unsere Gottesbeziehung ist doch auf Beziehung angelegt und Beziehung hat nichts mit dem Einhalten von Regeln zu tun. Und er sagte, ganz banales Beispiel, wenn ich die Frau sehe, mit der ich mein Leben verbringen möchte und wenn ich mit ihr so sage, yeah, tschakka, das ist sie, dann werde ich ihr nicht mein Kochbuch und sei es von Thermomix geben und sagen, hier sind viele Gesetze und Regeln drin. Ich bitte dich, probier die alle aus und wenn das klappt, dann kann ich mir vorstellen, mit dir in eine Ehe zu gehen. Weil was ich über alles andere nicht leiden kann, ist, verkochtes Essen oder wenn das nicht klappt. Da sind ganz viele Gesetze drin. Bitte befolge die und wehe, du versagst an dem einen oder anderen. Wir gucken jetzt unsere Lehrer und sagen, natürlich ist es ja kein Problem. Aber genauso denken wir manchmal, dass Gott eigentlich mit uns lebt. Ihr müsst schon erstmal alles einhalten und dann bin ich bereit, mit dir in Beziehung zu treten. Und Gott sagt, ich liebe gutes Essen im übertragenen Sinne, aber das Wichtigste ist, dass wir in Gemeinschaft sind. Und weißt du was? Wenn das mal nicht klappt mit dem richtigen Essen, dann ist kein Problem. Morgen probieren wir es wieder. Und morgen probieren wir das Rezept neu. Das heißt, weißt du, Dinge, die sind ja, wenn wir so sagen, was sind die Sünden eigentlich? Was ist das, was eine Sünde ausmacht? Sünde ist eigentlich in unserem Leben sowas wie ein angebrütetes, fauliges Ei. Und wenn ich gerade bei der Metapher des Kochbuchs bin, wenn da in der Anleitung steht von dem Kochbuch, ja, da machst du 4 Eier rein so und zack und dies und jenes. Und jetzt ist in meinem Alltag einfach so eine Sünde, die... Und das ist so wie dieses verdorbene, angebrütete Ei. Und ich schlag's auf und es stinkt vorliege und es weder mir noch Gott gefällt's. Und ich sage, naja, drei Eier sind aber gut. Wird ja noch gebacken. Dann würden wir alle sagen, also, weißt du was, die vorliegenden Eier legen wir beiseite. Wir machen mit frischen weiter. So ist Gott. Und wir können selber entscheiden, wenn wir doch wissen, wer Gott ist. Und dass, wenn wir sagen, ich möchte nicht bitte über die Situation werden, weil Gott hat auch hier bei diesem Zicklack sicher einen größeren Plan. Und ich bin in seiner Hand und am Ende ist es so, dass dieses Leben hier doch nur Stückwerk ist. Und ich weiß gar nicht, was jetzt kommen wird, aber ich vertraue darauf, dass Gott gut ist. Die Umstände bringen es nicht her, aber ich vertraue darauf, weil Gott sagt, er ist Liebe, er ist für Beziehung angelegt, er beruft uns, dass wir als Botschafter unterwegs sind. Ich habe es vor zwei Wochen schon mal gesagt, wo wir sind, ist Reich Gottes. Auch wenn jetzt gerade die Situation nicht gut ist. Was uns hilft, ist, wenn wir wissen, wer Gott ist, wer dein Gott ist und wer wir in Christus sind. Wisst ihr, wir sind berufen zu herrschen. Wir sind berufen, die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Wir sind berufen, nicht immer die gleiche Kacke neu zu machen, sondern uns zu verändern in der Gnade, in der Kraft seines Heiligen Geistes, die in uns mehr und mehr wirksam werden darf. David stärkte sich im Herrn. Ich wünsche dir und mir, dass wir uns im Herrn stärken lernen, dass wir uns dieses nicht, ich weine weiter und klage, wo schon keine Tränen mehr da sind und in der Bitterkeit werde ich nämlich nicht, wenn die Menschen jetzt sagen, aber du hast es doch verkackt, dann sagen, nee, was, wie, nicht ich, der und der oder der und der. Das hat David nicht gemacht, sondern er hat gesagt, okay, so ist die Situation. Er muss entsprechend, und das macht ja manchmal die Situation aus, wenn wir wissen, wer wir in Christus sind, dann werden die Leute auch uns irgendwo ein Stück weit in Ruhe lassen. Und offensichtlich hat David diese Zeit bekommen, sich in Gott zu stärken. An einer Stelle lesen wir, dass sie Jesus mal von einem Abhang runterschmeißen wollten, weil sie nicht zurechtkamen mit seiner Verkündigung. Und dann heißt es, und Jesus ging einfach aus ihrer Mitte hinfort in eine andere Ortschaft. Die konnten gar nicht, weil er wusste, wer er in Gott ist. Kennst du Gott? Und ich mag uns neu Mut machen, Gott kennenzulernen. Und dann heißt es weiter, dass David nach dem Ephod fragte. Hat also einen Priester gebeten und gesagt, komm und bring den Ephod. Leute, habt ihr auch immer euren Ephod dabei? Ja, die Star Wars-Gucker wissen, was Ephod ist. Ephod ist Ephod, so ein Laserschwert. Oder was könnte denn noch ein Ephod sein? Ephod könnte, ich habe immer ein bisschen Ephod zu Hause, in meiner Speisekammer. Am Morgen ein Ephod und der Tag ist dein Freund, also jetzt ein Ephod, kennt ihr das so? Heißer Tag, du hast geschafft den ganzen Tag und dann denkst du so, jetzt ein Ephod, das wäre echt cool. So, nehmt ihr auch, wie ist es so bei euch mit dem Ephod? Also, soll ich mal aufklären, was das Ephod ist? Also, Ephod bezeichnet man das liturgische Gewand eines hohen Priesters in Israel. Jetzt musst du das mal vorstellen. Der hat die Leute sind aufgebracht, die Familie ist weg, man weiß nicht, wo sie hin sind, als Sklaven verkauft, irgendwo. David stärkt sich im Herrn und dann in der ganzen Situation sagt er so, und jetzt erstmal ein richtiges Ephod. Jetzt ein Priestergewand, wäre das nicht toll? Das wäre das Letzte, an das ich gedacht hätte. David fragt nach einem Ephod Und wofür steht eigentlich so ein Priestergewand, so ein Gewand eines hohen Priesters? Wofür steht es? Das steht eigentlich für die Souveränität Gottes und für die Gegenwart Gottes. Ich möchte mit uns in den nächsten Wochen, Monaten uns auf eine hochspannende Reise machen, dass wir uns mal die Stiftshütte etwas genauer angucken. Stiftshütte ist der vorläufige Tempel, der mobile Tempel als Zelt. Stiftshütte ist, heißt Stiftshütte, weil es durch freiwillige Spenden gestiftet wurde. Und dort wird auch beschrieben, wie der Effort aufgebaut sein soll. Gott gibt es Mose konkret ein und sagt, so sollst du dieses liturgische Gewand machen, mit dem ein hoher Priester seinen Dienst tut in der Gegenwart Gottes. Also das Effort ist ein Synonym von, hier ist die Souveränität Gottes gefragt und es ist sowas wie, als David nach dem Effort fragt, nach der Gegenwart Gottes, nach der Souveränität Gottes, hat er den Erfolg angezogen. Welches Gewand haben wir manchmal an? Das Gewand des Selbstmitleides? Das Gewand der, ja, ich hätte ja schon wollen, wäre alles anders kommen, denn wäre alles anders ausgegangen. Hätte, Fahrradkette. David zieht das Erfolgsgewand an und nicht irgendein betrübtes Gewand von irgendwelche das man nur mit langem Gesicht tragen kann. Und das ist einfach nur, ich gebe mal einen kleinen Ausblick nochmal, was an dem Effort so besonders ist. Dieses Effort ist eine Kunstweberarbeit und zwar wird es aus, eigentlich hat es verschiedene Aspekte drin. Es hat einmal drin, es wird mit Gold Fäden gezwirnt, es wird mit blauem, mit violettem, mit rotem Stoff und mit weißem Leinwand gezwirnt. Diese 5 Aspekte sind in diesem Gewand mit drin. Wir haben Gold, Blau, Rot, Violett und Weiß. Und es ist nicht so, dass wenn wir diese Aspekte mal genauer betrachten, und das kommt in der Stiftshütte an manchen Stellen wieder neu vor, dann stellst du nämlich Folgendes fest, wofür steht Gold? Gold ist der höchste Wert. Gott, wenn Gott der höchste Wert in unserem Leben ist, das, wofür es sich am meisten lohnt, zu leben, zu kämpfen. Das zweite, Blau. Es ist nicht so, fast in jeder Kultur ist Blau ein Synonym für den Himmel, für die Ewigkeit im Himmel. Wenn du das Gewand anziehst, wo du sagst, ich habe Gott als höchsten Wert, ich habe den Himmel als größte Perspektive. Violett ist die Farbe eines Königs. In Israel oder damals in den alten fernöstlichen Kulturen, also wir können ja Klamotten in allen Farben anziehen, es ist völlig egal. Du kriegst in jeder ein lilanes T-Shirt für 1 Euro beim Taco oder Penny oder sonst irgendwo. Das ist völlig egal. Damals Violett konnte man schier nicht herstellen und machen. Und das war so, der was Violettes anhatte, hatte mir zum Ausdruck gebracht, ich habe die Kohle. Ich bin so reich, ich kann mir einen violetten Sack anziehen. Das war für die anderen nicht denkbar. Also, violett ist das der König. Ist es nicht so, dass wenn wir diesen Effort vor Augen führen, dann haben wir das Gewand eines Königs im Blick? Rot ist in fast jeder Kultur ein Symbol für Blut. Es ist nicht so, dass der König für uns am Kreuz die Schuld getragen hat. Das heißt, wenn du das Effort anziehst, hast du dann nicht das Gewand eines Königs, der für dich und deine Schuld gestorben ist. Und dann ist in diesem Effort noch weiße Leinen drin. Und ich habe es fast noch nie gesehen, dass eine kirchliche Hochzeit in einem schwarzen in den braunen, in welcher Farbe hat die Braut meistens? Und was will sie damit zum Ausdruck bringen? Dass sie rein in die Ehe geht. Klappt heutzutage fast nicht mehr. Ich mache uns Mut und unseren Leuten, dass wir den Mut machen, rein in die Ehe reinzugehen. Aber dieses Weiß ist ein Symbol, dass, wenn ich das Königsgewand oder das Priestergewand anziehe, ist dann nicht so, dass Gott mich reingewaschen hat, alle Schuld vergeben. Jetzt müssen wir uns das nochmal vor Augen führen. David fragt nach dem Effort und was er eigentlich macht, ist, er zieht in der Gegenwart, er hat die Souveränität Gottes vor Augen und er zieht ein Gewand an, wo Gott der höchste Wert ist, wo es um den Himmel geht. Meine Finger waren gerade verkehrt. Gott, höchster Wert. Der Himmel als Perspektive, das Gewand eines Königs, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und der uns reingewaschen hat. Ist das nicht ein cooler Aspekt? David fragt nach einem Effort. Das nächste Mal, wenn du und ich in einer richtig bekackten Situation sind, dann wollen wir uns entscheiden, uns im Herrn zu stärken und als nächstes Effort anziehen, okay? Seid ihr bereit? Wollen wir es machen? Hier erleben wir denn in diesem Präsenz dieses neuen Gewandes, nicht das Gewand des Selbstmitleids, des sich anklagen, die anderen schuldig machen, erleben wir, Gott erstattet alles und gab David die Beute zurück. Und eigentlich ist es so, dass seine Niederlage damals, so dieses vor dem Scherbenhaufen zu stehen, war eigentlich der Neubeginn und das Aufrichten seiner Souveränität als ein König, der bis heute gefeiert wird, wie kaum ein anderer. Vor 3000 Jahren war das Königtum Davids und ist wahrscheinlich mit heute eines der bekanntesten Biografien und Königsgeschichten, weil der David nicht verzagt hat, ein Trauergewand, sondern Effort angezogen hat. Das dürft ihr gern heute Mittag, also ab 17 Uhr geht es dann ans Herzen machen, aber bis dahin könnt ihr die 2. Samuel 30 weiterlesen. Hochinteressant, wie das Ganze vor sich geht. Die 600 Männer ziehen aus, gehen Richtung Süden. Dann kommen sie an den Fluss und dann sagen 200 von den 600, wir können nicht mit, wir sind zu kaputt, wir können nicht mehr. Und dann hat er gesagt, okay, bleibt zurück. 400 sind weiter. Auf dem Weg finden sie irgendwo einen halb verhungerten Menschen, geben dem zu essen und zu trinken und dann kommt raus, er ist schon seit 3 Tagen ohne Essen und Trinken gewesen und wäre gestorben. Und dann fragt David ihn ja, wo kommst du her und so. Und er sagt, ja, ich gehöre zu dem und dem. Wir und unser Volk haben gerade vor ein paar Tagen eine Stadt überfallen und Leute weggeführt. Und zwar hieß dieser Ort Ziklag. Und was macht David? Er bringt den nicht um und sagt so, an dir räche ich mich zuallererst mal, sondern er fragt, dann kannst du uns zu den Leuten führen? Und dann sagt dieser Knecht, ja, aber nur, wenn du mich am Leben lässt und wenn du mich nicht an meinen Herrn auslieferst. Und dann, okay, machen wir. Sie finden die Stelle, alle noch am Leben, alle Geiseln am Leben, sie können diese Schlacht schlagen, sie können die Leute zurücknehmen. Und jetzt kommt nochmal ein spannender Aspekt. Die 400 kommen mit den Familien und so wieder zurück an den Platz, wo die 200, die völlig ermattet waren, gewartet haben. Und dann haben die 400 gesagt, so, aber die kriegen nur ihre Familien zurück, von der Beute kriegen sie nichts. Die haben nicht mitgemacht. Und David sagt, nee, so wollen wir es nicht machen. Wir teilen alles mit denen. Wenn ich auf Gemeinde blicke, dann denke ich, was für ein Aspekt. Manchmal haben wir Leute, die können einfach gerade nicht. Die brauchen mal eine Auszeit, eine Pause. Die sagen, der Appell ist toll, die sind jedes Mal, aber ich kann gerade nicht. Und wir Menschen würden manchmal so sagen, so, dann kriegst du aber auch nichts an Anteil von dem Erfolg. Was auch immer wir als Erfolg definieren. Und David sagt, so wollen wir nicht vorgehen, sondern sie kriegen alle den gleichen Anteil. Und da heißt es da weiter, dass das bis heute in Israel so üblich ist. dass alle profitieren. Und was für ein spannender Aspekt, und da kann man nur so reagieren, glaube ich, wenn wir den Blick haben, nicht Trauergewand, sondern Effort angezogen. Halleluja. Ich bin durch. Mehr gibt's nächstes Mal. Ich möchte mit uns beten. Und ich glaube, dass oder die Petra hat vorhin ja diesen Eindruck gehabt, dass hier echt ein Mensch ist, der gerade nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Ich habe es nicht der Wortlaut in Erinnerung, aber wahrscheinlich weißt du, wenn du angesprochen bist, dass es gerade dich betrifft. Du eigentlich in einer Situation bist, wo du sagst, das ist auswegslos. Jetzt ist alles so, dass ich nicht mehr kann. Und vielleicht hast du deine letzte Träne schon geweint und du wartest, bis deine Tränendrüsen Neues nachproduzieren, um wieder weinen zu können. Und Gott redet heute zu dir durch diese Predigt und sagt dir, stärke dich in mir. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Stärkt euch in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Werdet verändert durch die Erneuerung eurer Gedanken. Neu programmieren, was wir bisher glauben. Und ich bin überzeugt, zutiefst überzeugt davon, dass Gott dich und mich dazu ruft, nicht zu reagieren wie jemand, sind die Menschen mir gegenüber unfair, bin ich es auch. Sondern auch wenn die Geschichte scheinbar oder das Leben es nicht fair mit dir meint, Gott meint es gut mit dir. Gott macht es gut mit dir. Und sieh diese jetzige Situation als einen Prüfstein, um zu sagen, ich kann für die Zukunft neu Geschichte schreiben. Ich kann das verändern, indem ich dieses königliche Priestergewand anziehe, ganz bewusst, und dadurch in der Beziehung, in dem Austausch mit Gott stehe. Jesus, ich bete echt, du weißt, wer wie betroffen ist und wie die Situationen sind. Und ich glaube, dass Gott echt möchte, dass wir darauf reagieren. Jetzt an deinem Platz, wo du bist, komm ins Zwiegespräch mit Gott. Und ruf du in deiner Situation, Herr, so geht's mir gerade. Und ich möchte mich in dir neu stärken, auf dich vertrauen und durch dich neue Kraft bekommen. Und lass uns aufhören mit diesen Gebeten, Herr, stärke mich, stärke mich, stärke mich. Sondern lass uns die Entscheidung treffen, ich will mich stärken in dem Herrn, weil dazu sind wir gerufen. Halleluja, Jesus. Dein Segen lagert sich auf uns. Du weißt, was das Zicklack für jeden von uns ist. Und an dir, auf dich setzen wir unsere Hoffnung. Halleluja. Halleluja. Amen.